Herzlich willkommen zum aktuellen Off the Record Podcast für einmal nicht aus dem HDW, sondern aus Klosters. Heute Gast ist wieder einmal der David Bosshardt. Er ist Referent am Winterkongress vom Schweizerischen Gewerbeverband dort in Klosters. Und er referiert zum Thema «Die Schweiz 2030 im neuen Umfeld. Unwahrscheinliches wird wahrscheinlicher». Und genau über das reden wir heute. Mein Name ist Michael Köhn. David, herzlich willkommen. Einmal nicht im HDW, in Klosters. Du bist ja du Gast in diesem Podcast. Wie bist du gerutscht? Wie hast du das Jahr angefangen?
Du eigentlich sehr gut. Eigentlich ist sonst im Januar noch relativ ruhig, aber das Jahr ist hektisch und irgendwie merkt man, es wird alles nervöser, es wird kurzfristiger. Und es gibt Menschen, die freuen sich wahnsinnig, weil wahnsinnig viel passiert. Es gibt andere, die sind brutal ängstlich, vor allem in Deutschland. Ich komme jetzt gerade von Deutschland. Wohin geht jetzt Deutschland mit dem Trump? Man ist verärgert natürlich auch über den Musk. Also es ist sehr viel Unruhe, denke ich. Und Gefühle sind sehr unterschiedlich von den Menschen.
Und du selber bist jetzt auf Klosters gekommen, aber bist angereist, bist nicht schon da oben. Nächste Woche ist das WEF da. Ist das etwas, wo auch schon teilgenommen hast? Weißt,
ja, ich kann nicht, aber ich gehe nur, wenn ich einfach angefragt wird für Referat. Und sonst, privat viel auch in Davos. Ist ja schön ohne das WEF in Davos.
Aber im WEF selber, wenn du dann angefragt wirst und also auf die paar Mal, wo du schon gegangen bist, weißt du das, gehst du einfach referierst oder hast du tatsächlich auch Möglichkeiten, dort Kontakt zu knüpfen?
Ja, du siehst natürlich auf der Strasse enorm viele Leute schon. Und ich glaube, der Mehrwert ist einfach, dass die Leute in einem Umfeld sind von anderen Leuten, die du sonst einfach in dieser Dichte nicht siehst. Ich glaube, das ist der Mehrwert von heute, von allen wirklich wichtigen Konferenzen. Du gehst, weil du weißt, wer ungefähr kommt. Und du gehst nicht mehr an eine Veranstaltung, wo du nicht weißt, wer kommt.
Und dann kannst du auch bis vorne werden, möglicherweise kannst du treffen,
ja, genau,
oder so. Gut, Winterkongress, du haltest heute noch das Schluss. Referat und unter anderem, ich habe es gerade gesagt, ist von deinem Titel «Unwahrscheinlich, es wird wahrscheinlicher», steigen wir da schnell ein. Was heisst das, was willst du mit dem sagen?
Also, der grosse Hype zur Zeit, letztes Jahr, dieses Jahr, obwohl es schon lange ein Trend ist, ist natürlich künstliche Intelligenz. Und künstliche Intelligenz heisst ja nichts anderes als, wir wollen besser Ereignisse voraussehen, besser voraussehen, wie die Menschen sich verhalten. Hat aber auch zur Folge, dass wir immer mehr messen werden, dass wir immer mehr Vorhersagen haben werden, dass wir immer mehr auch probieren, Sachen zu antizipieren und von dort her natürlich auch gefährliche Sachen, wie zum Beispiel, ich hatte das Energiethema jetzt gehabt, beim Verbandsanlass, dass man Angriffe vorhersieht, man könnte auf Energienetz, auf Grids und die Energieversorgung sein, vor allem im urbanen Umfeld. Oder wir sind hier in Klosters, Vorhersage, wie viel Schnee gibt es denn überhaupt noch? Kommen die Gäste denn überhaupt noch? Oder was passiert, wenn künstliche Intelligenz immer mehr in die Industrie, immer mehr in den Dienstleistungsbereich hineinkommt? Wie viele Massenentlassungen gibt es? Und das führt natürlich dazu, dass Menschen heute viel mehr eben auf so Vorhersagen hören. Und wenn die natürlich negativ sind, kann das die Zukunftsbearbeitung beeinflussen.
Vielleicht noch schnell, unwahrscheinlich ist es wahrscheinlicher, dass du gesagt, für die Schweiz kann man bei KI jetzt, wo du doch ein paar Beispiele gebracht hast, überhaupt sagen, das ist anders in der Schweiz als im Rest der Welt. Oder anders gefragt, sind wir da und schwimmen wir da einfach mit?
Ich glaube, wir schwimmen da einfach mit. Alle die Trends werden ja eigentlich in Amerika gemacht. Wenn du mal schaust, welches sind die wichtigsten Startups, welches sind die wichtigsten Firmen, die investieren, die das bestimmen, dann kommst du immer wieder auf die 7 grossen Technologiefirmen zurück. Die machen natürlich auch die Nervosität aus. Der Musk ist ein Weltmeister, creating a sense of urgency. Was jetzt muss man sofort machen, sonst ist ein Problem. Wir sind sicher in der Schweiz noch ein bisschen zurückhaltender. Schauen wir mal zuerst, was passiert. Aber ich sehe gerade auch jetzt mit den Gesprächen, die ich habe in der Schweiz. Die einen finden es unglaublich cool, dass jetzt der Musk ein bisschen Lärm macht. Andere finden, dumme Sie, kauft doch kein Tesla mehr und so. Also auch da ist eigentlich, sagen wir mal, der Einfluss ist da. Auch wie man damit umgeht, weiss man nicht. Aber klar ist, jetzt da mit der neuen geopolitischen Situation, wir sind nicht mehr in dieser Welt, wo man die alte, sagen wir, rechtsorientierte internationale Ordnung haben, wo wir uns verlassen können. Der Wettbewerb verläuft einigermaßen korrekt. Die internationalen Institutionen haben noch Macht. Das wird komplett neu. Und das wird auch für die Schweiz natürlich vollgehen.
Und das hat nicht immer Folgen, aber es hat auch Chancen. Also es hat immer beides auch, oder?
Genau, genau. Also sicherlich hat beides Chancen. Die Frage ist natürlich auch, wenn man jetzt schaut oder sieht, dass vorwiegend die Grossen profitieren. Also China ist im Lead, die USA sind im Lead. Russland als ein Störenfried kann natürlich auch sehr viel machen. Die sind, denke ich, berechenbar, aber boshaft. Während dem Länder, wo stark sind in der Industrie, wie Deutschland, die Mittelgrossen, sind am meisten unter Druck. Und vielleicht kein Zufall, der Musk geht als erstes auf England, der Premierminister muss weg, auf Deutschland los, die AfD ist das Wichtigste, oder auf Frankreich. Also dort sind wir als Kleine noch ein bisschen im Windschatten, wissen aber nicht, was zu uns zukommt.
2030 ist im Titel zu diesem Thema, heute im Referat. Das ist ja nicht mehr so lang, oder? Das sind jetzt noch sechs, 5 bis 6 Jahre, je nachdem, wie man das rechnen tut. Und was heisst das aber für die Wirtschaft und für die Firmen in unserem Land, für die Entscheidung, die sie heute treffen, oder auf den Horizont raus? Hat das einen Einfluss?
Ja, es hat schon Einfluss. Also, man sieht ja die Hektik jetzt, gerade mit den aktuellen Rücktritt. Nervosität ist grösser geworden. Man wartet nicht mehr lang zu. Man hat überall, vor allem auch in den sozialen Medien, in gewissen Nischen, Medienbereich, Podcasts und weiss der Teufel was, hast du natürlich Leute, die unzufrieden sind und natürlich auch alte Rechnungen offen sind. Ich glaube, 2030, ist die wichtigste Frage für uns, wo steht denn die EU? Wir werden eine Abstimmung haben, etwa 29
kurz
vielleicht.
Kurz vorher wahrscheinlich, ja, genau.
2030 ist ein Jahr nach dem Ende von Trump. Der Xi Jinping wird sicherlich noch bis zum 32 bleiben. Dann wird auch seine Ära vorbei sein. Dann ist er mittlerweile über 80. Der Putin ist dann wahrscheinlich noch da. Wird aber auch über 80 sein oder um die 80 sein. Und für mich ist schon die Frage jetzt gerade in Europa, was ist die Qualität der Regierungen? In Deutschland sehen wir ja auch, ist sehr wichtig auch für die Schweiz oder für alle, vor allem jetzt, wenn wir jetzt Chemie anschauen oder noch mehr natürlich die Automobilindustrie, aber das für uns vielleicht insgesamt nicht matchentscheidend ist, aber Deutschland ist gleich sehr wichtig auch für die Zusammenarbeit. Dann sieht man, dass eigentlich mehr Hoffnung ist bei den Ländern, die man eigentlich schlecht eingeschätzt hat, die sogenannten Peaks, also Südeuropa, denen geht's natürlich auch mit Transferzahlungen vielleicht heute mental fast besser als Deutschland, sind optimistischer, haben im Tourismus schon bald 10% vom BIP, wenn man einzelne Länder anschaut. Also es ist sehr interessant zu sehen, dass vor allem die Mittelgrossen in Europa meiste Schwierigkeiten haben. Und Osteuropa hat sich im Verhältnis auch relativ gut gehalten.
Also, ist noch spannend, weil genau in diesen Tagen, oder, haben wir auch Referat gehört, wo die richtig gegangen sind, oder? Das verlässliche Partner spaltet Italien. Das ist ja undenkbar. Also, undenkbar. Das ist vor ein paar Jahren ganz anders gewesen, oder? Da haben wir nach Norden geschaut, oder? Deutschland, Frankreich, etc. Dann hat ja auch Karin Keller-Sutter, Bundesrätin am Tag der Wirtschaft, gesagt, wegen ihrem Kollegen, oder? Wegen ihren Ministerkollegen, oder? Sie sagt, das ist ja monatlich bald jemand anders. Es ist schwierig, die Diskussionen zu führen, oder die Gespräche zu führen. Und das Gleiche hat heute Morgen der Guy Parmelin, der Bundesrat, gesagt, auch so um einen Nebensatz, oder? Dass man bald nicht mehr weiss, eben, überall hast du jetzt dann gerade Wahlen, oder es ist gerade weg und so weiter. In Europa, oder? Und das macht es extrem schwierig.
Ja, es macht es extrem schwierig. Also, wenn du England anschaust, die letzten 5 Jahre, 7 Finanzminister, 5 Premierminister, auch das ist etwas, was natürlich nicht Vertrauen und Verlässlichkeit generiert. Ich glaube, dass wir jetzt gerade sehr viel mehr schauen müssen, dass wir nüchtern bleiben, dass wir dort eingreifen, wo es nötig ist, aber dort vielleicht auch etwas laufen lassen, wo wir wissen, eigentlich ist es gut organisiert.
Du hast gerade gesagt, oder? Man kann es so anschauen oder so anschauen. Das ist eigentlich immer so. Ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Und wenn man so die Zukunftsszenarien hat, oder? Und ich sage jetzt mal, eher von der dunkleren Seite, von der düsteren Seite her kommt, das birgt ja Risiken, oder? Wenn man da in diesem Umfeld.
Ja, ich glaube schon, dass wir heute natürlich immer noch und auch zu Recht in einer liberalen, positiv gestimmten Welt leben, wo die Zukunft gestalten kann. Die liberale Welt lebt ja vom Fortschritt. Wenn wir die nächsten Wahlen haben, können wir korrigieren, es kommen neue Leute. Aber unterm Strich geht es eigentlich immer rauf. Und ich glaube, in dem Moment, wo man nicht mehr daran glaubt, dass es in der langen Frist besser wird, dann haben wir ein Problem mit der positiven Zukunftseinstellung. Und das grosse Problem, das ich sehe beim Trump, ist, dass er nur in der Gegenwart lebt. Ihn interessiert nur der kurzfristige Deal. Und ein Deal machen heisst für ihn, ich nehme so viel raus für mich. Und da, was mit dem anderen passiert, nicht Win-Win, ruhiger Win-Lose, ist mir eigentlich egal. Und wir haben in der Schweiz natürlich lang vom Windschatten gelebt, dass eigentlich die internationale Ordnung, was Marianne Albright einmal gesagt hat, die Indispensable Nation, dass das immer noch gewisse Gültigkeit hat. Und jetzt müssen wir alle Grundsatzfragen mit der Verteidigung, Militärinvestitionen etc., Tarif, müssen wir jetzt eigentlich neu anschauen.
Und das müssen wir antizipieren jetzt quasi auch politisch.
Genau, das müssen wir antizipieren politisch. Aber ich glaube eben, wie gesagt, zuerst kommen die mittleren Staaten dran, weil dort schenkt es natürlich viel mehr ein, weder bei den Kleinen, wie wir sind, oder Dänemark ist.
Ein weiterer Begriff, den du heute bringen wirst, ist Future Shock. Was würdest du mit dem sagen?
Also, ich fange auch mit der Zukunft. Und wichtig ist einfach zu sehen, dass Technologie eine immer wichtigere Rolle spielt und eigentlich erst mit der Industrialisierung kommt die Idee vom Fortschritt und es geht immer besser. Bis eigentlich zum 16. Jahrhundert hast du immer die Idee gehabt, Aufstieg, Niedergang. Familien steigen auf, nachher gehen sie wieder runter, wie bei der Thomas Mann, Buddenbrooks-Geschichte, ist normal. Aber eigentlich soll Technologie uns unterstützen, dass der Wohlstand zunimmt. Und wenn man sagt, der Schock eigentlich, den wir heute hatten, oder den wir eigentlich schon lange haben, ist der Future-Schock, das berühmte Buch von Alvin Toffler, 1970. Und dort hat er gesagt, die Zukunft kommt mit der Technologie in Schocks. Wir sind nicht vorbereitet. Wir reagieren, wenn etwas passiert. Und immer erst im Nachhinein. Aber er sagt auch, alle die Grundbegriffe, die heute noch in sind, wir haben Information Overload. Wir haben viel zu viele Informationen. Manager sind überfordert, Mitarbeiter gestresst und Menschen desorientiert.
Und ist das schlimmer geworden oder haben wir das nicht schon immer gesagt? Das ist mir schon klar. Also die Technologie geht weiter und wenn man sagt, vor 100 Jahren haben wir das auch schon gesagt, ist mir das klar. Dann reden wir nicht über Handy und so weiter. Oder wir reden nicht über soziale Medien, aber wir reden vielleicht über etwas anderes, wo die Generation gesagt hat, ja, die vor uns hat es eigentlich noch schön gehabt. Oder ist es jetzt wirklich einfach eine Anhäufung?
Ich glaube, es ist eine Verstärkung. Also wenn wir jetzt heute schauen, die Themen, die wir haben, Information Overload mit KI, fast exponentielle Zunahme. Überforderte Manager. Wir hatten eine lange Phase in den 90er Jahren, 0er Jahren, wo eigentlich Manager im Schnitt relativ lang geblieben sind. Und jetzt siehst du, scheint sich das wieder zu ändern. Wenn man schaut, wie schnell man nicht mehr zufrieden ist, wie schnell man sagt, ja, halt mal, der schafft das sowieso nicht weg. Und das, glaube ich, ist schon anders. Das Zweite ist, was ist wirklich anders? Dass wir uns einfach gewisse Sachen nicht mehr gefallen lassen. Also, wir haben Menschenrecht, wir haben das Anrecht mit dem Sozialstaat, wir wollen eine ordentliche Abfindung, wenn man rausgeworfen wird. Und wie lange das noch kann durchgehalten werden, ist wahrscheinlich eben auch nicht so klar. Und das, glaube ich, hat sich schon geändert gegenüber, sagen wir mal, all diesen Institutionen, die wir geschafft haben nach dem Zweiten Weltkrieg, Wohlfahrtsstaat ausbauen, Sozialleistungen ausbauen, wie lange können wir das noch halten?
Also können wir da fast sagen, früher war alles besser gewesen. Der Spruch kommt immer sehr schnell, oder?
Es ist nicht früher noch besser gewesen.
Es ist anders gewesen.
Aber ich glaube, der grosse Unterschied ist die Demografie. Von mir aus gesehen, von der Langfristtrend, wird die Demografie immer noch am meisten unterschätzt. McKinsey hat gerade eine globale Studie gemacht dazu. Eigentlich sehr einleuchtend, wenn die Anzahl von den Menschen im arbeitsfähigen Alter abnimmt und du bei den ganzen armen Ländern zu viele Junge hast, die dann keinen Lehrer haben, aber dank der Hygiene trotzdem älter werden, hast du eine Situation, wo dann einfach eine zu grosse Lücke hast für die Leute, die nicht arbeiten tun und nicht schauen, das sogenannte Dependency Ratio, dass du nicht mehr genug Geld hast, um gute Finanzierung für die Alten und für die Jungen, vor allem für die Ausbildung, anzubringen. Das, denke ich, wird massiv unterschätzt. Und in den nächsten 30 Jahren wird sich die Dependency Ratio verschlechtern.
Und vielleicht schnell, wie kann man sich, wenn man jetzt das den Menschen anschaut oder auch Organisationen anschaut und alles geht schneller und es wird noch schneller gehen, oder? Und die Zukunft ist unsicher, was sie bringt. Wie kann man mit dem umgehen?
Aber ich glaube, bei uns ist sicherlich, die Menschen haben sehr hohe Ansprüche, zum Teil sicher auch zu Recht. Was ist die richtige Geschwindigkeit vom Wandel? Das ist die grosse Kunst. Ich denke, jedes gute Unternehmen tut sich ja permanent wandeln. Und jedes gut geführte Unternehmen, das siehst du vor allem auch bei den KMUs, die haben gute Projekte. Und solange ich in einem Umfeld bin, wo ich sinnvolle Arbeit habe, wo ich auch Freunde habe, Bekannte habe, Familie habe, ist eigentlich die Gefahr nicht so gross, dass ich jetzt wirklich auf die schiefe Bahn komme. Hingegen, wenn natürlich die Leute zu schnell einen Wandel haben, wenn zu schnell zu viel passiert, dann kommen die Menschen nicht mehr draus. Und dann ist klar, dann wird da Mitte weniger optimistisch, die Mitte wird auch die Schweiz viel breiter definiert und Menschen sind dann gefühlt nicht mehr so optimistisch, wie man es vielleicht gemessen noch könnte ausweisen. Der Lohn stimmt noch, Pensionskassen, alles stimmt noch, aber gefühlt meint man, es werde schlechter. Und ich glaube, dass die emotionale Befindlichkeit sehr wichtig ist für die Robustheit vom System. Die Amerikaner schauen nur aufs BIP, schauen nur auf den Shareholder-Value, schauen nur auf kurzfristige Profit. Das geht eine gewisse Zeit gut. Aber ich glaube trotzdem, wenn man schaut, wirst du nicht davor drum herumkommen, die breit definierte Mitte können abzuholen. Weil Mitte ist ja immer auch der Traum, es wird besser gehen. Und wenn die Menschen nicht mehr glauben, es wird besser, dann haben wir politisch einfach nur noch mehr Populismus.
Jetzt haben wir über den Zukunftsschock geredet, den Future-Schock. Gibt es auch einen Jetzt-Schock?
Ja, das ist das berühmte Buch von meinem alten Kollegen, vom Douglas Rushkoff, der gesagt hat, eigentlich passiert heute alles jetzt. Also je vernetzter wir sind, nicht desto, was wir immer gemeint haben, auch bei Social Media, wenn alles vernetzt ist, sind wir alle Freunde und alles wird viel friedlich. Jetzt sehen wir eher das Gegenteil der Fall. Wenn alles vernetzt ist, haben wir mehr Konflikt. Wir sind mehr im Fight miteinander. Wir sind nicht mehr Freunde oder sind weniger Freunde, als wir das gehofft haben. Und der Kampf um die Ressourcen wird grösser. Alles passiert jetzt, heisst, Gegenwart dominiert und Zukunft ist eigentlich schon da, aber sehr ungleich verteilt. Wenn du bei Musk schaust, bei gewissen Firmen, Starlinks oder auch Neuralink, das sind Firmen, die eigentlich schon am Ende vom 21. Jahrhunderts sind. Aber viele Menschen leben im 19. Jahrhundert oder im Mittelalter. Alles gleichzeitig.
Kann man auch sagen, man redet zwar über Zukunft oder man denkt über Zukunft nach und versucht, die ja irgendwo auch abzubilden oder irgendwie versucht, es greifbar zu machen. Aber wir leben im Jetzt und man den alles ja aufgrund vom Jetzt irgendwie beurteilen, oder? Also, das ist, geht ein bisschen um das.
Ja, genau. Also, es geht darum, dass eigentlich alles nur noch auf den Jetzt-Punkt raus ist. Also eigentlich wie bei Social Media, ich komme etwas über, wahnsinnig wichtig, aber morgen ist es bereits vergessen. Und das sieht man auch natürlich nicht nur bei den Jungen, also wenn die Vergangenheit verschwindet und die Zukunft nicht mehr da ist, dann spielt es ja auch keine Rolle mehr, was ich mache. Und das, glaube ich, ist gefährlich, wenn man sich nicht mehr bewusst ist, ja, woher komme ich überhaupt, was sind meine Möglichkeiten und wie kann ich die Zukunft noch sinnvoll gestalten. So also wie alte Leute, die irgendwie nur noch auf dem Golfplatz vor sich hin Staff wechselt oder nur noch im Opernhaus hineinsitzt, aber eigentlich nicht mehr eine Zukunft vor sich haben, wo sie sinnvoll gestalten wollen. Das ist sehr plakativ gesagt.
Wenn du schaust zurück auf das andere, wo du gesagt hast, die einen sind schon Ende 21. Jahrhundert, oder? Die anderen sind irgendwie eben jetzt und die dritten sind, bös gesagt, fast noch im Mittelalter. Das bezieht sich ja global. Wenn man die Länder wahrscheinlich anschaut auf der Weltkugel, wie ist das in der Schweiz? Also, ich nehme mal, da sind wir ein bisschen näher zusammen, oder?
Genau, ich glaube, das ist ein unglaublich grosser Vorteil, auch wenn wir einen komplizierten und komplexen Föderalismus haben. Wir sind immer noch relativ nah beieinander. Wir wissen sehr schnell, wenn etwas passiert. Wir sind schnell in der Lage, auch zu reagieren. Und ich glaube, dass das ein grosser Vorteil ist, auch gegenüber den Ländern, die sehr viel grössere Distanzen haben, sehr viel weiter auseinander sind und wo auch viel grössere Herausforderungen haben wie wir. Ich meine, wenn wir schauen, wir sind immer noch top. Wir sind bei allen Indizes, die es gibt, sind wir top. Von der vom Globalisierungsgrad, Innovationsgrad, auch im Bildungsbereich sind wir sehr gut, immer noch im Verhältnis sehr gut unterwegs. Selbst bei der Schönheit vom Land sind wir unglaublich top, immer unter den ersten 10. Beim BIP pro Kopf ist das auch noch der Fall. Und nur schon das können zu halten, ist eine unglaubliche Herausforderung.
Also jetzt haben wir den Schock von der Zukunft, wir haben den Jetzt-Schock, den Präsenz-Schock sozusagen. Jetzt gibt es noch einen von der Vergangenheit. Also, gehe ich jetzt einmal davon aus.
Ja, genau. Aber das ist auch ein relativ bekanntes Buch von einem Historiker, von Edgerton aus England, wo The Shock of the Old 2006 geschrieben hat, wo er einfach nachweist, wir leben sehr stark von Strukturen, die man gar nicht thematisiert. Sie werden eigentlich als Voraussetzung genommen. Also eben, wir haben der ganze Augenmerk, wie jetzt bei KI, auf irgendwelchen technischen Gimmicks, auf Hypes. Wir haben Angst, etwas zu verpassen. Aber hindurch, Werkzeugmaschinen, Traktoren, all das läuft, hat gute Margen, alles ist noch in Butter, aber man redet nicht drüber. Und da hat man sehr viel im Hintergrund, wo noch gut läuft, wo noch in gesunden Strukturen ist, auch gute Margen hat, profitabel ist, aber man kennt die kaum. In Deutschland hast du die sogenannten Hidden Champions. Vielleicht heute nicht mehr so viel, wie sehr viele in der Industrie sind. Aber trotzdem, du hast eigentlich sehr viel mehr an gesunder Basis, als du glaubst. Der Druck, den wir jetzt einfach haben, wie ein Druck, wo man sagt, du musst jetzt schnell machen, um jeden Preis. Und das finde ich, ist auch gefährlich.
Also jetzt haben wir drei Schocks, wir haben den von der Vergangenheit, den vom Jetzt und den der Zukunft. Und irgendwie überlagert sich das ja alles, oder? Also, das ist ja noch schwierig.
Ja, es überlagert sich alles. Aber ich glaube schon, dass der Schock von der Gegenwart, dass die Leute eigentlich nur noch im Breaking News, im Echtzeitmodus sind, dass das schon dazu führt, dass man auch weniger stark kann beurteilen, was wichtig ist, was weniger wichtig ist. Und eben darum auch in der Zukunftsgestaltung vielleicht nicht mehr so offen ist, auch mal etwas Neues auszuprobieren, was Sinn macht.
Wenn ich es richtig aufpasst habe, das sind ja drei Bücher, oder, wo du jetzt gesagt hast, mit diesen Schocks. Aber nicht jedes Buch von jemand anderem geschrieben, ist das korrekt?
Ja, genau. Jedes
warum Mal hat das nicht einer geschrieben? Oder wie ist das entstanden? Also, warum ist das quasi, oder? Die Auslegeordnung, oder? Wieso ist das nicht von jemandem allein gemacht worden?
Ja, gut, das ist eine gute Frage. Zukunft ist natürlich auch erst, sagen wir mal, die längere Zukunft, seit der Technisierung im modernen Sinn, also mit richtig Automatisierung, richtig Industrialisierung, ein Thema geworden. Und sonst hat man natürlich viel mehr. Also, bis man angefangen hat, eben zu industrialisieren, hat man in einer Welt gelebt, wo repetitiv war, wo es normal war, dass einfach etwas passiert ist und man hat reagiert. Es ist normal gewesen, dass Kinder gestorben sind. Es ist normal gewesen, dass es grosse Unwetter gibt, Menschen verschwunden sind, Kriege sind normal gewesen. Aber erst eigentlich mit dem Besserwerden, auch mit der liberalen Demokratie, Fortschritt, positiv, alles wird langfristig besser, haben wir auch höhere Ansprüche zu Recht an uns selber. Und darum ist es nochmal wichtig, dass wir das weiter behalten können. Und die Zukunft als wichtige Kategorie sollte im Vordergrund stehen.
Also, ich meine, die drei Themen, oder? Die drei Bücher, die geschrieben worden sind, zu unterschiedlichen Zeiten, aber irgendwo im Moment immer noch stimmig sind, oder sagen, so insgesamt vom Inhalt her stimmen. So in 40, 50 Jahren, oder? Wenn jetzt das alles schneller wird, oder? Und eben der Future Shock und alles kommt, muss man die Bücher dann neu schreiben. Also, heisst das dann, ist eine andere Sicht dann auch auf die Vergangenheit wieder? Wechselt doch Perspektiven.
Ja, natürlich. Die Frage ist, wer liest und vor allem, wer schreibt denn in 50 Jahren noch
Bücher? Wahrscheinlich müssen wir einen Film machen oder ja, so, genau. Wenn kein Mensch mehr Bücher liest oder
genau.
So.
Oder mit KI zum Beispiel. Ja, genau. Der Traum ist ja natürlich von vielen auch, dass man alles kann automatisieren kann und dass Technologie eigentlich heute meine, das kommt alles auch von Musk oder von den wichtigsten Investoren. Technologie löst alle Probleme. Jedes Problem, das lösbar ist, ist technisch. Ich finde, das ist eine sehr romantische Vorstellung, eine technoromantische. In dem Moment, wo auch das Vertrauen vom Mensch nicht mehr zum anderen Mensch übergeht, sondern in Technologie, dann haben wir wirklich eine soziale Revolution. Warum? Wir haben das gesehen bei Kryptowährungen, wir sehen es jetzt bei künstlicher Intelligenz. In dem Moment, wo die Menschen glauben, Technologie löst unterm Strich Probleme besser als Menschen, bin ich ja froh, wenn ich keinen Menschen mehr anstellen muss.
Also, ich würde sagen, das heisst ein bisschen, ich als Mensch brauche gar keine anderen Menschen mehr, oder genau, will gar keine anderen mehr, weil ich vertraue denen weniger oder was auch immer. Oder das, auf das läuft es wieder zu Hause.
Genau. Es gibt in San Francisco die erste KI-Firma, Artisan AI, schöner Name, Artisan, wo schon auf den grossen Billboards in SF Werbung macht. Stop hiring humans. We tell you how. Das heisst, es kommt bereits eine Welle, die sagt, im Verkauf, in der Kommunikation, brauchst du in Zukunft keine Menschen mehr. Wir lösen dir das Problem. Weil Menschen haben Ansprüche. Das sieht man übrigens auch bei der, mittlerweile auch im Fastfood, zum Beispiel bei McDonald's. McDonald's wird, wie Domino's Pizza, immer mehr eine Technologiefirma. Und dann, wenn du alles kannst automatisieren mit künstlicher Intelligenz, einfache Küche arbeiten, also Patties kehren, Pommes rausnehmen, dann hast du natürlich viel mehr Möglichkeiten, auch den Umsatz vorherzusehen, deine Fixkosten, deine Variablenkosten vorauszusehen. Und dann hast du viel mehr Gewähr, dass du auch deinen Profit kannst voraussehen. Also, die Hemmschwellen sinken dann. Und du hast jetzt schon die Diskussion, was muss ein sogenannter Entry-Level-Human können? Also, das ist schräg.
Aber so mal schnell, jetzt hast du von San Francisco erzählt, wo eben mit dieser Werbung etc., das lesen ja die Menschen, also, mhm, die laufen da, die lesen das, und das löst ja in denen etwas aus, oder? Also, gerade die vielleicht auch in diesen Briefen noch daheim sind und so, oder? Was passiert da im Mensch?
Ich glaube einfach, dass der Mensch nicht muss sagen, Technologie macht Angst und macht dich überflüssig, sondern Technologie hilft dir, dass du besser wirst. Ich denke, KI hat der Gründer von OpenAI zu Recht gesagt, entweder machen wir das Beste daraus, dann kommen wir natürlich übertrieben gesagt ins goldene Zeitalter, oder wir machen nur Mist und dann wird das Schlimmste, was wir je erlebt haben. Oder, und die Amerikaner tun ja gerne schwarz-weiß malen. Wir in Europa, glaube ich, sollten wirklich die Komplementarität anschauen und sagen, wie können wir, auch gerade in der Bildung, sehr anspruchsvoll, den Menschen helfen, dass sie besser werden, beim Besserwerden, und nicht, wie können sie verhindern, dass sie nicht wegrationalisiert werden.
Du bist ein Zukunftsforscher. Hast du eigentlich selber Angst vor der Zukunft?
Nein, habe ich nicht. Vielleicht bin ich einfach zu alt. Schon viel zu viel gesehen. Aber wenn einem Zukunft Angst macht, ist das nicht gut. Wir haben auf der anderen Seite ja wie noch nie auch die Möglichkeit, unser Leben jenseits von der Technologie zu gestalten. Ich meine, die Freizeit, die wir heute haben, sinnvolle Freizeitgestaltung. Wir werden einfach zu stark, denke ich, abhängig, gerade auch von BIP-Vorstellungen, von Messbarkeitsvorstellungen. Du musst in einen Code hineinpassen, du musst in eine Schablone hineinpassen. Aber eigentlich ist unsere Freiheit, das Leben zu gestalten, jenseitig vom bloß Messbaren, noch nie so gross gewesen wie heute.
Kommen wir zurück zu deinem Vortrag am Winterkongress 2030 in der Schweiz. Was wünschst du dir der Schweiz für 2030?
Was ich mir wünsche, dass wir eine liberale, freie Gesellschaft bleiben können, dass wir angstfrei leben können. Und vor allem auch, ich glaube, was das Schlimmste ist, was unterschätzt wird, auch in der Schweiz, wir haben einen langen Krieg mehr erlebt, das Schlimmste wäre wirklich Krieg. Man muss vielleicht einmal mit Leuten reden, gerade auch, die in die Schweiz gekommen sind, die geflohen sind, noch in den 90er Jahren, vor dem Krieg im Kosovo oder irgendwo in ganz Ex-Jugoslawien. Wer das erlebt hat, die Menschen wollen nur eins nicht mehr. Nie mehr Krieg.
Und das ist der Wunsch. Und was sagst du, was ist die Realität?
Die Realität ist, wenn du natürlich mehr Macht des Stärkeren hast, wo ja Bundesrätin Keller-Sutter beim Tag der Wirtschaft angesprochen hat, immer mehr ist mal eine Konferenz, wo man merkt, der Stärkere will sich einfach durchsetzen. Wenn diese Art von vermittelnden Instanzen, alle die Institutionen, die wir aufbauen haben, nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn das nicht mehr gilt, dann kann alles passieren. Und vor allem eben auch, man muss sehen, wenn man jetzt die bevölkerungsreichsten Nationen nimmt, sagen wir die 8, 9 grössten, die werden alle regiert von Männern, die über 70 sind, bis 85, die also mit einem Fuß schon im Grab sind, alle salopp gesagt. Die sind die Männer von gestern, die die Welt von gestern prägt haben. Und die sollten die Zukunft gestalten. Ist das gut? Ich würde mir wünschen, es hätte ja mehr Junge.
Das gibt Futter für weitere Podcasts. Ganz herzlichen Dank, David Bosshardt. Wir stehen jetzt einmal hier ab. Aber wie gesagt, du bist ja regelmässig jetzt Gast. Nächstes Mal ganz sicher wieder im HDW zu Pratteln. Und wir sind jetzt als Kloster gewesen, in einem Hotel. Manchmal hat es ein paar Nebengeräusche gehabt. Das schadet ja nichts. Das ist dafür mal eine andere Atmosphäre. David, ganz herzlichen Dank und dir einen ganz guten Vortrag heute noch.
Danke, Michael. Bis später.